Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Thema dieses Gottesdienstes ist Gott der Schöpfer, und damit betreten wir Grundlagen der biblischen Theologie. Grundlagen sind etwas ganz Wichtiges, also beispielsweise im Fußball. Die Fußballer von Werder Bremen, die feilen nicht nur an ihrer Torschusstechnik, sondern wenn die in so einem Trainingslager sind, gerade vor der Saison, da machen die häufig Grundlagentraining. Da müssen die einfach stupide Waldläufe machen, Kondition trainieren, damit die für die 34 Spieltage der Bundesliga-Saison gerüstet sind. Da gibt es Grundlagentraining, das muss immer wieder gemacht werden. Das ist stupide, das ist öde, das ist manchmal langwierig, aber ohne das geht es nicht, sonst funktioniert es nicht. Es gibt es nicht nur im Sport Grundlagentraining, das gibt es auch in der Forschung. Es gibt Grundlagenforschung. Deutschland sehr stark in vielen Bereichen, beispielsweise im Max-Planck-Institut für Medizin in Heidelberg. Da forschen die besten Köpfe der Welt über die Wechselwirkung zwischen Makromolekülen in lebendigen Zellen. Die versuchen nur zu verstehen, was sind denn das da für Vorgänge, die in unserem Körper passieren, in den kleinsten Dingen, in den Bausteinen, in diesen Zellen. Und das, was sie dann rausfinden, das ist später Grundlage für andere, für Pharmazeuten, für Mediziner, die dann eventuell aufgrund dieser Grundlagen Medikamente entwickeln können, Therapien, wie man Krankheiten heilen kann, Grundlagenforschung. Und auch wenn man eine Sprache erlernt, gibt es gewisse Grundlagen. Wenn man Griechisch oder Hebräisch lernt, hatten wir immer so einen Grundwortschatz, der war Grundlage. Also neben all den grammatikalischen Kenntnissen, Dingen, die man kennt, geht es nicht ohne eine Sprache zu lernen, dass man die Vokabel kennt. Und da gibt es einen Grundlagenwortschatz, und da muss man zu Hause sein, muss man sich auskennen. Also Grundlagen gibt es in vielen Bereichen und eben auch im Glauben, in der Theologie. Und heute haben wir es mit so einem Grundlagentext zu tun, so möchte ich mal sagen, dass wir das ganz Wichtiges formuliert, etwas ganz Wichtiges thematisiert. Unser Predigtext, so ein grundlagentheologischer Text, Hebräer 11, Vers 3. Dort heißt es: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ist zwar nur ein kurzer Satz, aber kompliziert, deshalb lese ich ihn nochmal. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses grundlegende Wort aus dem Hebräerbrief für diesen Gottesdienst, für unser Leben und für unseren Glauben an diesem Sonntag. Und wir wollen jetzt die Predigt über diesen Vers hören. Und wir wollen dich bitten, dass du uns diese Grundaussagen des Glaubens noch einmal eröffnen wollest, auf dass es uns zum Segen wird. Dass wir das verstehen, was hier thematisiert ist, dazu brauchen wir dein Geleit, deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben: Grundlegendes über die Schöpfung. Denn nichts anderes ist in diesem kurzen Vers thematisiert. Grundlegendes über die Schöpfung. Und ich habe wie fast immer drei Punkte mitgebracht. Erstens, geschaffen aus dem Nichts. Zweitens, geschaffen durch Gottes Wort. Und drittens, geschaffen durch den Glauben erkannt. Das sind die drei grundlegenden Aussagen über die Schöpfung. Das erste über die Schöpfung: sie ist geschaffen aus dem Nichts. Das Wissen um die Schöpfung ist etwas Grundlegendes des Glaubens. Das ist nicht meine eigene Idee, sondern wenn Sie sich ein bisschen auskennen, dann wissen Sie, die Bibel beginnt 1. Mose 1 mit folgendem Satz: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer das nicht glaubt, der braucht die Bibel gar nicht weiterzulesen. Weil das ist das Entscheidende, das ist die Grundlage. Wenn ich das anzweifle, Wenn ich glaube, der Gott, von dem dann in den weiteren 66 Büchern die Rede ist, der ist gar nicht Schöpfer Himmels und der Erde, dann werde ich auch nicht glauben, dass er das Schilfmeer geteilt hat. Dann werde ich nicht glauben, dass er in Jesus Christus Mensch wurde. Dann werde ich auch nicht glauben, dass er den Tod überwunden hat. Also hier geht es los, das ist die Grundlage, das zu glauben, Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Übrigens auch nicht wiederum meine eigene Idee, dass das Grundlage ist, als die Väter des Glaubens die Glaubensbekenntnisse formulierten. Das Apostolikum, das Athanasium, das Nizänum. Diese drei Glaubensbekenntnisse, die allen drei christlichen Konfessionsfamilien, katholisch, orthodox, evangelisch, gemeinsam sind, dann gehen die grundsätzlich so los. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. So im Apostolikum oder im Nizänum. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und die Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist der Beginn, das ist die Grundlage, dass Gott der Schöpfer ist. Und da muss man ganz sauber sein. Wer eine Schöpfung, die Atheisten sagen dann Natur, ohne einen Schöpfer postuliert, der lügt von Anfang an. Alles, was daraus kommt, kann schon nicht sein. Gott schuf Himmel und die Erde. Das ist das Erste und Wichtigste. Und wenn man das verstanden hat, ist natürlich die Frage, wie hat das denn gemacht? Woraus hat das denn gemacht, diese Erde? Und das ist eine sehr interessante Frage, eine sehr interessante philosophische Frage. Ich sage, es gibt drei Fragen, die muss ein Mensch beantworten. Wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn meines Lebens? Als Christ kann ich das einfach beantworten. Ich komme von Jesus, gehe zu Jesus, lebe für Jesus. Nicht jeder muss das so beantworten, aber von einem denkenden Menschen verlange ich die Antworten darauf halt. Und viele denkende Menschen, viele Philosophen haben sich Gedanken darüber gemacht, ja, was ist denn der Anfang? Ja, der Beginn der gesamten Philosophie hat mit dieser Frage zu tun. Im alten Griechenland, noch vor Sokrates, noch vor Aristoteles, noch vor Platon, haben Menschen, ganz, ganz, ganz schlaue Menschen gefragt, wo kommt denn alles her? Was ist die Archä? Im griechischen Anfang, so heißt das. Was ist die Archä? Das war die beherrschende Frage der vorsokratischen Philosophie. Da gab es einen ganz schlauen Mann, den Thales von Milet, den kennen Sie alle noch aus dem Mathematikunterricht, nicht? Dass eben Winkel im Halbkreis rechte sind, großer Mathematiker. Der hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt und er kommt zum Ergebnis, weil er einen Ägyptenurlaub gemacht hatte und sieht, wie der Nil alles bewässert und sagt, das Wasser muss der Ursprung aller Dinge sein. Das ist die Archä. Dann gibt es den Pythagoras, das ist auch so ein schlauer Vorsokratiker gewesen, den kennen Sie auch alle von dem Satz des Pythagoras, dass eben die Summe der Inhalte der Kathetenquadrate, inhaltsgleich mit dem des Inhalts des Hypotenusenquadrats ist, im rechtwinkligen Dreieck a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, der sagt, weil er so ein starker Mathematiker war, die Zahl ist die Archä. Also diese mathematische Grundordnung, die liegt allem zugrunde. Das ist der Anfang von allen Dingen. Daraus ist alles entstanden, nicht aus dem Wasser, sondern aus der Zahl. Dann gibt es einen anderen Vorsokratiker, Anaximenes, der sagt, es ist die Luft. Die Luft ist alles, woraus alles entstanden ist, weil die natürlich jeder Mensch zum Atmen braucht. Ohne Luft geht gar nichts. Heraklit, der Dunkle, der da so mit die ersten philosophischen Gedanken formuliert hat, der sagt, es ist das Feuer. Und Empedokles, der sagt, es sind die vier Elemente. Diese Vier-Elemente-Lehre kommt daher noch, wie gesagt, weit, weit vor Sokrates halt. Der sagt, Feuer, Wasser, Luft und Erde, das ist der Archä, das ist der Ursprung. Daraus ist alles gemacht. Ich könnte jetzt noch weitermachen halt. Also da haben sich schlaue Leute Gedanken drüber gemacht. Aber das stimmt alles nicht. Sondern es ist alles aus nichts geworden. Alles aus nichts geworden. Das sagen uns auch heute die schlauesten Philosophen. Die schlauesten Philosophen heute, das sind Physiker. Ja, das sind nicht irgendwelche Leute, die was weiß ich was gelesen haben, sondern die sich wirklich in die Materie rein vertieft haben. Auch damals im alten Griechenland, das waren alles allgemein gebildete Wissenschaftler, nicht irgendwelche Leute, die nur, was weiß ich, Bücher gelesen haben, sondern die sich auch mit den Wissenschaften auskennen. Und heute sagen uns die Wissenschaftler, zumindest die, die so ansatzweise Einsteins Relativitätstheorie verstanden haben, es ist alles aus nichts geworden. Der Urknall, das ist die These, die momentan gilt. Vor knapp 14 Milliarden Jahren hat es einen Knall gegeben, ein Energieereignis. Und da ist alles daraus entstanden, aus einer Explosion, die sich dann mit unglaublicher Geschwindigkeit ausgedehnt hat. Es ging immer alles weiter. Das Interessante ist, den Leuten wird geglaubt, wenn die sagen, alles aus dem Nichts entstanden, Urknall, Big Bang. Und es breitet sich immer weiter auch aus. Unsere Galaxie, die erzählen uns, es gibt ja unglaublich. Es gibt 17 Milliarden Galaxien nach heutigem Stand, aber das gesamte Weltraum, der dehnt sich immer weiter aus. Immer weiter, immer weiter. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ins Nichts hinein. Ins Nichts hinein. Übrigens, die Bibel, wir haben es eben gelesen, sagt das auch. Also, die Bibel sagt, Psalm 104, wir haben das eben gehört, du rollst den Himmel aus wie ein Teppich. Das haben Leute vor 3000 Jahren durch den Geist Gottes erkannt. Heute sagen uns die klügsten Wissenschaftler, das Weltall dehnt sich immer weiter aus. Die sagen auch, wie gesagt, entstanden aus dem Nichts. Übrigens, da ist Einstein immer wieder angegriffen worden von Atheisten, weil die gesagt haben, ja, wenn das ja stimmt, dass alles aus dem Nichts entstanden ist, ja, dann ist ja am Ende die Bibel belegt. Aber nicht Einstein belegt die Bibel oder die Relativitätstheorie, sondern wir müssen nicht irgendwelchen Physikern, nicht irgendwelchen Philosophen glauben, wir können in die Bibel gucken, da steht es drin. Es ist alles geschaffen aus dem Nichts. Das ist der Urgrund. Hier steht es ganz deutlich. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass es alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aus nichts geworden ist. Es ist übrigens auch so, dass in der Bibel das immer wieder auch thematisiert wird, dass gesagt wird halt nicht, Hiob zum Beispiel, im Hiob 26, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Also ganz tolle Formulierung. Also die ganze Schöpfung passiert aus nichts. Da war nichts, vielleicht kommen wir dazu, dann spricht Gott und dann wurde was. Das ist kosmologisch. Also wenn ich an das Weltall denke, mit all den Milliarden Sternen, schon interessant. Aber letztlich nicht ganz so wichtig. Interessant und ganz wichtig wird es, wenn ich das nicht mehr kosmologisch betrachte, also den Weltall und sehe, das ist alles aus dem Nichts geworden, das ist schon gigantisch genug, sondern dass ich auch aus dem Nichts geworden bin, das sagt die Bibel auch. Das ist dann so der anthropologische Blickwinkel auf die Schöpfung. Ich bin aus nichts geworden, auch das sagt die Bibel. Gott macht die Toten lebendig und dann heißt es in Römer 4 und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und ruft, dass das, was nicht ist, dass es sei. Alle Schöpfung ist ein Sprachakt Gottes. Die Erde, der ganze Kosmos, nicht? Gott sprach, es werde Licht, Gott sprach, es werden Planeten, es werden Erde, aber auch mein Leben. Er ruft die Menschen aus dem Nichtsein in das Sein. Er macht mich aus nichts. Auch das betont die Bibel immer wieder. Psalm 139. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Jetzt nicht bei Mama und Papa im Bauch der Mutter, sondern als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen da keiner war. Und dann kommt es, wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wir sind geschaffen aus nichts. Und wir gehen auch, wenn wir irdisch denken, wieder ins Nichts. Dann zerfallen wir ja wieder, da ist unser Leben dahin. Aber wisst ihr, das ist das Interessante. Das Wichtige, das es wirklich noch größer macht als die Schöpfung der ganzen Welt. Dieser Gott, der mich aus dem Nichts gerufen hat, er wird mich, der ich an ihn glaube, nicht im Nichts lassen. Sondern ich weiß, dass er, wenn ich gestorben bin, weil ich an ihn glaube, mich zu einer neuen Existenz rufen wird. Auch wenn ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Aber so ist dieser Gott. Er schafft alles. Und das ist so wichtig für meinen Selbstwert. Viele Menschen denken ja ganz klein von sich. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du bist so ein total hochmütiger, überschätzender Mensch, aber es gibt auch Menschen, die haben ganz große Probleme mit ihrem Selbstwert. Das ist so wichtig, dass du wertvoll bist. Du bist nicht nichts. Gott hat dich zwar aus dem Nichts gerufen, aber der hat dich so lieb gehabt, dass er dir Leben gegeben hat, dass er diese Materie, die du bist, beseelt hat und dass er dir ein Ich gegeben hat, ein Gegenüber, das er so lieb hat, dass er dich in Christus erlöst hat. Das ist so wichtig für meine Existenz hier, zu wissen, Gott hat mich aus dem Nichts gerufen, deshalb bin ich nicht mehr nichts, sondern ich bin wer. Nicht ob meiner Leistung, sondern durch die Schöpfungskraft des Allmächtigen. Und ich muss mich nicht vor anderen Menschen verantworten, sondern es gibt hier jemand anderen, der mein Leben verantwortet. Und es ist so entscheidend für mich, für die Auferstehung der Toten, dass der mir das Leben gegeben hat, als ich tot war, als ich noch nicht war, als ich nur Erde war, er wird mir wieder neues Leben schenken, weil er der Gott ist, der aus dem Nichts ruft. Der macht alles aus dem Nichts. Und das ist das Wunderbare und das ist das Grundlegende. Ich weiß, das ist heute ein bisschen schwieriger, ein bisschen, ich will nicht sagen philosophisch, das ist tief theologisch, aber das ist so wichtig, dass wir das wissen. Gott hat die ganze Welt, den ganzen Kosmos aus Nichts geschaffen. Und er hat auch mich aus nichts geschaffen. Und wenn wir eines Tages wieder irdisch zu nichts werden, dann wird er uns, wenn wir an ihn glauben, wieder neues Leben schaffen. Das ist das Erste, geschaffen aus dem Nichts. Der zweite Punkt, geschaffen durch Gottes Wort. Aus dem Nichts, aber durch Gottes Wort. So heißt es hier in unserem Predigttext, durch den Glauben erkennen wir, jetzt kommt es, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ich habe eben davon gesprochen, dass die alten Philosophen gefragt haben, wo kommt das Leben her, was ist die Arche, was ist der Anfang, was ist der Ursprung? Und da ist die Bibel eindeutig. Der Ursprung ist Gottes Wort. An einer der wichtigsten Stellen der Bibel, die ich sehr, 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 sehr häufig hier im Gottesdienst immer wieder zitiere, Johannes 1, Vers 1 bis 3 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Im Griechischen geht das so wunderbar los, heißt es dann en eche en hologos. Die Frage auf all das, was die alten Griechen sich gefragt hatten, was ist denn jetzt die Arche? Am Anfang ist das Wort. Die ganze Welt ist durch Gottes Wort geschaffen, aus dem Nichts. Das ist die Schöpfungsmacht des Lebendigen. Er ruft und es wird etwas. So stark ist das Wort Gottes. Und bitte, das ist grundlegend. Ich sage, heute geht es um Grundlagendinge. Da müsst ihr grundlegend beibleiben. Ihr könnt auch nicht nur ansatzweise die Kraft und Macht des Wortes Gottes überschätzen. Es geht immer, 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 immer ums Wort Gottes. Immer. Das ist das Zentrale. Weil, das haben wir da auch Johannes 1 gelesen, weil Gott selber das Wort ist. Das ist nicht nur das, was aus seinem Mund kommt. Nein, er selber ist das Wort. Deshalb ist auch alles aus ihm gemacht. Und wehe dem, der das anzweifelt, der meint, Schöpfung wäre durch irgendetwas anderes, Natur wäre durch irgendetwas anderes, mein Leben müsste ich irgendetwas verdanken als allein dem Worte Gottes. Das ist teuflisch. Nicht nur meine Meinung, sondern einer der klugsten Deutschen, heute sprechen wir so ein bisschen von Philosophen und klugen Menschen, hat das deutlich gemacht. Ich hoffe, Sie haben alle eine gute Schulausbildung gehabt und haben alle Goethes Faust gelesen. Da geht ja der Dr. Faustus hin, und er übersetzt genau Johannes 1, den Johannesprolog. Und dann überlegt er an einer Sache, ja, wie kann ich denn diesen Logos, also en eche en hologos, am Anfang war das Wort, Logos heißt Wort, wie kann ich denn dieses Wort Logos anders als Wort übersetzen? Und dann überlegt er, da gibt es eine große Interpretationsbreite, nein, nicht Wort, nicht Sinn, nicht Kraft, ich übersetze es mit der Tat. Und das ist die entscheidende Schlüsselszene in Dr. Faust, nicht? Sozusagen, in Faust. Dann kommt der Pudel rein, in Gestalt, also der Teufel in Gestalt des Pudels, deshalb sagen wir in Deutschland auch des Pudels Kern. Der kommt rein und als er bereit ist, nicht mehr vom Wort Gottes zu sprechen, sondern von der Tat, da ist alles Elend, was dann kommt, über ihn und über das Gretchen vorprogrammiert. Und genauso ist es in der Theologie, zu sagen, wenn du dich davon verabschiedest, dass du sagst, alles verdanken wir dem Wort Gottes und alles muss dem Wort Gottes ausgerichtet sein, weil alle Schöpfung daraus kommt, sondern wir müssen das anders füllen, nämlich mit der Tat geht alles den Bach runter. Wenn du heute evangelische Kirche in Deutschland erlebst, die offiziellen Verlautbarungen dessen, was die evangelische Kirche macht, das ist eine evangelische Kirche der Tat geworden. Die ist wie vor 500 Jahren die katholische Kirche. Du musst tun, 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 tun. Tun, tun, tun müsst ihr machen. Für die Ökologie, für die Gleichberechtigung, für gerechte Löhne, für ein Klima, das alle bewahren wird. Wir müssen tun, tun, tun. Von Gott und von Jesus in vielen Bereichen nicht mehr die Rede halten. Und schon gar nicht mehr von der Gültigkeit des Wortes Gottes, denn die wird in Frage gestellt. Genügend leitende Theologen, die das in Frage stellen, dass wirklich die Schöpfung so passiert ist, wie es in der Schrift steht. Aber glaubt mir, da müssen wir bei bleiben. Und ich weiß, dann kommen die Leute und sagen, der Latzel, das ist ja ein Wort Gottesfanatiker. Oh, wie würde ich mich darüber freuen, wenn das wahr ist. Wenn das wirklich stimmt zu sagen, dass ich ein Wort Gottesfanatiker bin, dass es für mich nichts anderes gibt als das Wort Gottes. Leider ist das in meinem Leben nicht so. Ich gucke ja auch auf andere Dinge zu sagen, das wäre herrlich. Das ist wunderbar. Aber ich möchte euch das einschärfen, das wisst ihr ja. Deshalb gibt es ja auch immer wieder die Hausaufgaben, deshalb gibt es immer wieder den Bibelleseplan und immer wieder den Appell. Das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes, bleibt dabei. Fresst euch da rein, vertraut dem unabdingbar, auch wenn ihr nicht alles versteht. Weil da steckt alles drin, alles was geschaffen ist, ist durch Gottes Wort geschaffen. und ihr verdankt eure Existenz dem Wort Gottes und nicht nur die Existenz, dass Gott irgendwann die Schöpfung gegeben hat und dann geht das irgendwie wie so ein Uhrwerk weiter, einmal aufgezogen, dann läuft alles bis, weiß der Kuckuck, bis das eben stehen bleibt. Nein, auch unser ganzes Leben, dein Leben, mein Leben, ist entscheidend abhängig von dieser Grundlage, wie wir zum Wort Gottes stehen. Über Segen und Nichtsegen in deinem Leben entscheidet deine Stellung zum Wort Gottes. Kannst du nachlesen, Psalm 1. Da wird gesagt, der Gerechte und der Gottlose. Der Gerechte, der sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbrechen. Was er macht, das gerät wohl. So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Deine Stellung zum Wort Gottes, das alles gemacht hat, entscheidet über Segen und Nichtsegen. Das entscheidet über gelingendes und über scheiterndes Leben. Für einen Moment kannst du ohne Gottes Wort in dieser Welt klarkommen. Da geht es manchmal sogar besser. Da hast du vermeintlich ein bisschen mehr Spaß. Aber früher oder später, dann kommen die Stürme und die wackeln an deinem Haus. Wir machen ja gerade die großen Reden im Matthäus-Evangelium. Die erste Rede, die Bergpredigt, die schließt mit diesem Gleichnis vom Hausbau, wo der eine auf Felsen baut, der andere auf Sand. Ja, und der auf Felsen baut, sagt Jesus, das ist derjenige, der mein Wort hört und glaubt diesem Wort. Wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann steht es. Und die das nicht tun, da fällt das Haus zusammen. Aber nicht nur, dass das gelingende oder nicht gelingende Leben, scheiternde Leben darüber da festgemacht ist, wie man zum Wort Gottes steht. Nein, auch ewiges Leben. Die Ewigkeit hängt am Wort Gottes. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht ins Gericht. Deshalb ist mir das so wichtig. Deshalb, bitte, wenn das sagen, peitscht dir das hier ein, auch heute, diesen Sonntag wieder. Das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes. Weil wirklich alles daran hängt. Es ist so stark, es ist alles geschaffen. Und nicht nur geschaffen im Großen wie im Kleinen, sondern auch wie unser Leben sich entwickelt, hängt an unserer Stellung zum Wort Gottes. Weil eben im Wort Gottes alles drin ist. Das Einzige, was bleibt, Himmel und Erde werden vergehen. Die Worte unseres Gottes, die werden nicht vergehen. Und alle, die daran glauben, ebenfalls nicht. Geschaffen durch das Wort Gottes, grundlegend für unser Leben, grundlegend auch für meinen Dienst. Früher schrieben die Pastoren immer hinter ihren Namen, zum Beispiel der alte Pastor Hundemann hat das immer gemacht, schrieb er immer Professor, Doktor, Doktor Hundemann, Hauptpastor VDM, Verbi Divini Minister, Diener des göttlichen Wortes halt. Nicht, das mag jeder Pastor sein, nur ein Diener des göttlichen Wortes, das ist das Entscheidende. Ein drittes über die Schöpfung. Geschaffen und durch den Glauben erkannt, dass das so ist, dass Gott alles aus dem Nichts gemacht hat und dass er alles durch sein Wort geschaffen hat, das erkennen wir durch den Glauben und nirgendwo anders. Das können wir uns nicht intellektuell erschließen, das ist eine Glaubenstatsache, ein Glaubensgeschehen. So heißt es hier in Hebräer 11, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ich habe den Text heute deshalb ausgewählt, weil wir Oculi haben. Oculi heißt ja schauen, sehen. Und das erkennt man, dass alles aus nichts geworden ist durch das Wort Gottes, durch den Glauben. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Menschen, denen der Heilige Geist die Augen geöffnet hat, die sehend sind, und Menschen, die noch blind sind. Davon spricht die Bibel. Die Bibel sagt über diejenigen, die gläubig sind, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Korinther 4 und 1. Korinther 2 heißt es, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann sie nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Also diese Tatsache der Schöpfung Gottes aus dem Nichts, die Schöpfung durch Gottes Wort, die müssen wir durch Glauben erkennen. Und die erkennst du nur, wenn der Heilige Geist in dir ist. Du kannst ein brillant intelligenter Mensch sein. Du kannst ganz vieles wissenschaftlich erreicht haben. Du kannst vermeintlich ganz vieles in diesen menschlichen Systemen verstehen. Hast du den Geist Gottes nicht, ist dir die grundlegende Erkenntnis verwehrt. Und das ist wichtig, dass wir uns darum mühen, dass wir diese Erkenntnis haben. Und die schenkt uns Gott durch den Heiligen Geist. Aber dieser Heilige Geist, der kommt nicht von alleine, kann er auch, sondern wir müssen die Orte aufsuchen, den Ort aufsuchen, wo der Heilige Geist ist. Wenn wir Glauben haben wollen, dass wir das erkennen, und das erkennen wir nur im Glauben, dann müssen wir eben diesen Glauben stärken. Und der Glaube kommt durch einen Dreischritt. Also wenn jetzt Leute hier sind und sagen, ich bin bisher nicht gläubig, ich glaube das noch nicht, dass Gott Schöpfer Himmels und der Erde ist, dass er aus dem Nichts gemacht hat und dass er alles durch sein Wort gemacht hat. Dann kann ich dir sagen, wie du zu dieser Erkenntnis kommst. Und auch diejenigen, die vielleicht so ein bisschen am Zweifeln sind, die so ein bisschen noch ja im Kleinglauben stecken, auch denen kann ich sagen, was sie zu machen haben. Nicht, weil ich das tolle System habe, sondern weil uns die Väter des Glaubens das mitgegeben haben. Heidelberger Katechismus, Frage 21, was ist wahrer Glaube? Da heißt es, wahrer Glaube ist nicht allein eine zuversichtliche Erkenntnis, erster Punkt, mal merken, durch welche ich alles für wahr halte, zweiter Punkt, was uns Gott in seinem Wort offenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist des Evangeliums in mir wirkt. So wird wahrer Glaube beschrieben. Und das ist der Dreischritt, der hier angelegt ist. Wie komme ich zu Glauben an Jesus Christus? Durch Kenntnis der Schrift, erster Punkt, zweitens für wahr halten der Schrift und drittens Anwendung der Schrift. Also wenn du Glauben haben möchtest oder wenn du im Glauben gestärkt werden möchtest, dann musst du nicht irgendwelche Pilgerwege gehen, dann musst du nicht irgendwie dich auspeitschen. Also ich habe jetzt von jemandem mitbekommen, halt nicht, da hat jemand wirklich ganz starke Bußpraxis, der peitscht sich heute noch aus, nicht, und glaubt, da im Glauben weiterzukommen. Totaler Schwachsinn. Wenn ich im Glauben weiterkommen möchte, gibt es nur das eine, ins Wort gehen, Kenntnis der Schrift, die Schrift für wahr halten, zweite Schrift und dritte Schrift, die Schrift anwenden. Deshalb ist mir es ja auch so wichtig, dass ihr immer wieder Bibel lest. Deshalb immer wieder die Hausaufgaben. Deshalb immer wieder Bibellesepläne. Deshalb immer wieder hier die Worte in der Kirche, dass wir sagen, Bibel, 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 Bibel. Kenntnis der Schrift. Bitte lest in der Bibel. Und dann das Zweite. Haltet das für wahr. Der Widersacher macht uns zweifeln. Nicht? Der Widersacher im Paradies schon, sollte Gott denn gesagt haben. Da stellt er bei Adam und Eva das Wort Gottes in Frage. Und so ist es auch bei uns. Wir stehen immer dann, halten wir das für wahr, was in der Bibel steht? Geht das, was da ist? Oder geht das nicht? Und da sind wir gezwungen, es für wahr zu halten. Das ist der Schritt, der von uns einfach verlangt wird. Wie kleine Kinder, sagt uns Jesus Christus, genau vertrauen. So wie wir als Dreijährige unserem Papa vertraut haben, wenn er uns was erzählt haben, so sollen wir Gott vertrauen, wenn er zu uns spricht. Annehmen, was da steht. Und unsere Väter, die mögen uns manchen Mist erzählt haben. Unser Vater im Himmel, also unsere leiblichen Väter, unser Vater im Himmel, der sagt nur Wahrheit. Das müssen wir so annehmen. Wenn du da anfängst zu zweifeln und mit deinem Intellekt oder mit deinem Geld oder sonst was gegengehst, kein Glauben, dann zerstörst du deinen Glauben. Und das, wenn du es für wahr gehalten hast, musst du es natürlich im Dritten auch noch anwenden. Das heißt, das, was da steht, dazu auch stehen, das auch tun in deinem Leben. Also nochmal, wenn du Stärkung des Glaubens haben willst und willst das wirklich auch so glauben können, so wie das hier steht, dass Gott alles gemacht hat aus dem Nichts, durch sein Wort, dann musst du erstens Kenntnis der Schrift haben, zweitens die Schrift für wahr halten, bedingungslos, und die Schrift eben auch anwenden. Und dann sagt ihr vielleicht, oh Mann, was ist das jetzt wieder hier für so ein halb sektiererisches, wo der uns so reinzwängt. Das machen wir doch in anderen, allen Lebensbereichen doch auch so. Ich habe euch was mitgebracht. Das habe ich schon mal mitgebracht. Das ist die Betriebsanleitung unserer Kaffeemaschine, die wir oben im Büro haben. Das ist eine Jura-Kaffeemaschine, macht ganz tollen Kaffee. So, diese Betriebsanleitung hat 44 Seiten. 44 Seiten, wie dieses Ding zu bedienen ist. Und glaub mir bitte eins, den ersten Kaffee kannst du daraus ziehen. Das kannst du vielleicht noch ohne Betriebsanleitung machen. Aber spätestens, wenn das Ding das erste Mal gereinigt werden muss oder gar wenn es verkalkt ist, da sind da 25 Schritte beschrieben, da kommst du ohne dieses Ding nicht zurecht. Wisst ihr, was ich mache? Dieses Ding zu bedienen, wenn da ein Problem ist, irgendeine Lampe leuchtet, gehe ich hier rein, gucke mir das an, studiere das, Kenntnis der Betriebsanleitung, halte das auch für wahr. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass diese Jura-Hersteller mich veräppeln, sondern ich halte das für wahr. Und ich tue das dann auch so. Wenn das dann heißt, den Knopf drücken, jenes machen, hier wieder eine Tablette oben reinschmeißen, mache ich alles. Und wisst ihr, was passiert? Wenn ich das dann gemacht habe, gibt es irgendwann wieder vernünftigen Kaffee. Und genauso wollen wir es mit der Betriebsanleitung machen von unserem Schöpfer. Wir sind seine Geschöpfe. Bitte guckt in die Betriebsanleitung rein. Habt Kenntnis davon. Und glaubt das, was hier drin steht. Wenn da drin steht, Ehebrechen ist nicht gut, Klauen ist nicht in Ordnung, bitte glaubt das, seid nicht schlauer als der Herr. Und wirklich, nehmt es an und tut es dann auch. Genauso, wie gesagt, wie bei der Betriebsanleitung eben von der Kaffeemaschine. Und wenn ihr dann das tut, dann werdet ihr merken, wie ihr im Glauben gestärkt werdet. Deshalb habe ich euch auch heute wieder Hausaufgaben aufgeschrieben auf dem Predigtzettel. Ich habe ja diese Predigt begonnen mit Grundlagentraining, Grundlagenforschung. Die sollt ihr auch betreiben. Die Hausaufgaben auf dem Predigtzettel, die sind zur Vertiefung. Nochmal Grundlagentraining, Grundlagenforschung, wenn ihr das in der nächsten Woche lest. Einfach, dass ihr nochmal tiefer in die Wahrheit hineinkommt über das, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er alles aus nichts gemacht hat und dass er alles durch sein Wort gegeben hat. Bitte beschäftigt euch damit, weil wenn ihr euch damit beschäftigt, dieses Grundlagentraining betreibt, diese Grundlagenforschung, da werdet ihr im Glauben gekräftigt. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Grundlegendes über die Schöpfung, geschaffen aus dem Nichts, geschaffen durch Gottes Wort, geschaffen und durch den Glauben erkannt. Alle Ehre, Lob und Preis unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der unser Schöpfer ist. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.